Trutz Fries, mein heutiger Gast, ist wirklich eines der prägendsten Gesichter in der deutschen Amazon-Branche. Er hat mehrere Unternehmen gegründet, ist also Serial Entrepreneur. Darunter sind eine Agentur, Revoic und vor allem eines der führenden Amazon Analytics Tools. Das Tool heißt passenderweise Analytics. Dahinter steckt wirklich eine tolle Unternehmergeschichte. Wahnsinnig sympathisch. Trutz hat ganz offen erzählt, wie es so dazu gekommen ist, als totaler Quereinsteiger, der eigentlich davor im Fitnessbereich gearbeitet hat, dann so ein Tool aufzubauen. Und ich glaube, da drin steckt ganz, ganz viel Amazon-Know-how, natürlich auch ganz viel Inspiration. Und deswegen springen wir direkt rein in die nächste Folge mit Trutz Fries von Analytics.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Für uns erstmal so als Tool-Entwickler hatte diese Coding-Agenten natürlich einen Wahnsinn. Jetzt kann ich auch wieder losprogrammieren plötzlich. Ja? Ich sage manchmal zu meinem Entwickler, ja, jede Idee ist nur noch ein Prompt entfernt. Und so ist es tatsächlich auch. Also wenn wir eine kleine Feature-Idee bekommen, dann setze ich mich manchmal abends hin, schreibe die einmal runter, schmeiß den Coding-Agenten an, geh kurz was essen, komm wieder, guck mir das an und dann sage ich, ja, passt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Trutz.
Moin Jan.
Ein Nordlicht, das mittlerweile im Rheinland ansässig ist, schon seit vielen Jahren. Du sitzt in Köln. Ich glaube, viele aus der Branche kennen dich, weil du da sicherlich ein sehr prominentes Gesicht bist. Als Gründer einer Amazon-Agentur, als Gründer von einem der Tools für den Amazon-Bereich. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, es gibt eine kleine Überraschung, ein Fakt, den du wahrscheinlich noch nicht wusstest. Du warst zumindest mal indirekt mein Chef.
Ach nein, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe es tatsächlich in der Vorbereitung, es war mir nicht klar, habe ich gelesen, dass du mal der deutsche Chef von Les Mills warst.
Das stimmt.
Und während des Studiums habe ich tatsächlich in verschiedenen Fitnessstudios auch gearbeitet, unter anderem als Les Mills Instructor.
Ach super, was witzig. Was waren deine Programme?
Ich habe so die typischen Bodypump und so Langhanteltrainings und so gemacht. Und Spinning habe ich auch noch unterrichtet.
HPM, ja.
Genau, also von daher, du hast einen Background, der eigentlich zumindest mal im Sportbusiness lag. Und ich habe es gesagt, du bist heute so einer der bekannteren Köpfe in der mindestens mal deutschen, aber vielleicht auch darüber hinaus Marktplatzszene. Und das liegt ja jetzt gar nicht so nahe, wenn man vorher Sportprogramme vermarktet hat. Erzähl mal so ein bisschen, wie dein Einstieg in die ganze Amazon-Welt so passiert ist.
Ja, das stimmt. Und das ist auch wirklich ein bisschen skurril, denn wie du sagst, ich habe eigentlich so eine klassische erstmal Konzernkarriere hinter mich gebracht. Mein erster Job war bei der Deutschen Post, war da in verschiedenen Bereichen, bin dann, wie gesagt, irgendwann zu Les Mills gewechselt, eigentlich um so ein bisschen ruhiger zu treten auch. Habe da im IT-Bereich angefangen. Über diverse Umstände bin ich plötzlich Geschäftsführer geworden. Und dann war ich so 39 und ich hatte schon immer so irgendwie den Wunsch, ich würde mich gerne mal irgendwie selbstständig machen. Habe auch schon immer so viele Projekte nebenbei laufen gehabt, auch schon so während des Studiums und auch schon davor. Und irgendwie war immer der Wunsch da, ich will immer was Eigenes machen. Ich wusste aber nie was. Aber mit 39 habe ich dann tatsächlich den Schritt gemacht und gekündigt, wusste aber noch gar nicht, was ich machen will. Es gab so ein paar, zwei, drei Nebenbei-Projekte, die wollte ich dann erstmal ein bisschen vorantreiben. Aber das Thema Amazon war in dem Moment noch gar nicht da. Und plötzlich kam mein Schwager auf mich zu und sagte, ey Trutz, ich verkaufe jetzt hier auf Amazon. Und dann fragte ich, was machst du? Weil ich hatte davor noch gar nicht gehört. Und dann, wie das so ist, vielleicht kennst du es auch, man stößt dann so eine Tür zu so einem Universum auf. Und plötzlich merkt man, jeder will gerade irgendwie FBA machen, auf Amazon verkaufen. Plötzlich die riesen Facebook-Gruppe gesehen zum Thema Private Label Journey und wie es alles heißt. Und dann dachte ich, Wahnsinn, das ist ja so wie damals eigentlich, als jeder plötzlich eBay Powerseller werden wollte.
Ja.
Und da hatte ich mein erstes Software-Tool eigentlich schon gegründet für eBay-Händler, die dann irgendwie Bilder geschickt dort hochladen können. Das läuft heute noch witzigerweise. Und dann dachte ich mir, gibt es denn vielleicht die gleiche Möglichkeit jetzt nochmal im Amazon-Space? Und dann habe ich mir die Tool-Landschaft so ein bisschen angeschaut. Und dann gab es damals eigentlich nur Marketplace Analytics von Helium 10, hatte ich noch gar nicht gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt und erst dachte ich, nee. Und dann habe ich nochmal geguckt und dann dachte ich, ach, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir so einen Prototypen gebaut von so einem ganz speziellen Feature, die Bestseller-Analyse. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, da könnte was gehen. Und dann, ja, und dann der Rest ist dann praktisch schon fast Geschichte.
Sag mal so, ordne das mal so zeitlich ein. Wann war das ungefähr?
Das war, genau, also 2005 habe ich mich selbstständig gemacht und 2006, so am Anfang, kam dann diese Amazon-Idee um die Ecke und ich glaube im April 2006 haben wir dann angefangen zu entwickeln. Habe ich mir einen Entwickler auf Upwork gesucht, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, witzigerweise. Und ja, seitdem entwickeln wir Analytics und bis 2007 hat es aber gedauert, bis es dann tatsächlich marktreif war, bis ich mich getraut habe, damit an den Markt zu gehen. Und man muss ja irgendwie auch was bieten, wenn Marketplace Analytics, dann später Celex, dann schon da war. Und so hat es ungefähr gedauert, ja.
Aber du hattest ja von dem, was du erzählt hast, so Konzernkarriere, dann Sportbrand, das klingt ja jetzt alles nicht nach Software-Development-Background.
Das stimmt.
Hast du dir dann da externe Entwickler geholt oder war das auch alles so Self-Learning? Ich meine, zu der Zeit war ja jetzt noch nichts mit irgendwie den AI-Coding-Tools, die wir heute kennen.
Das stimmt, das stimmt. Also ich war schon immer so ein Freizeit-Nerd, glaube ich. Mein erster Computer war so ein Schneider CPC 464, dann PC XT, AT3, 86er. Also diese ganze Welle habe ich noch mitgemacht. Und habe auch so ein bisschen programmiert nebenbei. Ich war nie wirklich gut, aber ich konnte mich zurechtfinden, sage ich mal. Und dieses ganze Thema IT hat mich immer auch irgendwie begeistert. Dann irgendwann Webseiten programmiert, Online-Shops programmiert für Kunden. Mit einem Freund damals so eine kleine Webagentur nebenbei, aber immer gehabt. Und also ich war schon immer irgendwie IT begeistert. Aber ich bin nie so ein richtig guter Entwickler gewesen, dass ich das hätte selbst auf die Beine stellen können. Und deswegen habe ich mir tatsächlich dann meinen ersten Entwickler bei Upwork gesucht und dort auch gefunden.
Okay. Du hast dann ja relativ schnell so mit dem Tool, würde ich sagen, auch so in der deutschen FBA-Szene sehr viel Bekanntheit erlangt. Und ich finde immer noch total schlau, wie du es damals gemacht hast. Nämlich, ich glaube, du hast erkannt, das war wahrscheinlich, aus meiner Erinnerung war das wahrscheinlich so 2016, 2017 irgendwann, dass du gesagt hast, es gibt eigentlich noch gar nicht so ein richtig gutes Event für diese Branche und deshalb mache ich jetzt einfach ein Event.
Genau, ich komme so ein bisschen auch, oder ich habe so diese SEO-Szene auch miterlebt, auch hier in Köln und dann, da gab es ja schon diverse Konferenzen, SEO Campix, SEO.com, wie sie alle heißen, und habe ich mich ja gefragt, gibt es denn sowas Ähnliches eigentlich auch für Amazon-Händler E-Commerce und speziell für Amazon gab es da irgendwie damals gar nichts. Das war auch so 2006 und dann habe ich mich irgendwie angeguckt, habe ich noch einen Freund angeguckt, der auch in dem Bereich tätig war. Dann haben wir kurz überlegt und dachte ich, wollen wir jetzt eine Konferenz, müssen wir das jetzt machen? Habe ich erst gesagt, nee. Aber dann haben wir erstmal locker angefangen mit so einem Meetup in Köln und haben das einfach nur über diese Plattform meetup.com angekündigt, mehr nicht. Und plötzlich saßen da 70 Leute im Startplatz in Köln, dem Coworking Space, wo ich angefangen habe. Und da merkte ich dann, okay, ich glaube, da geht auch was oder geht vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, eine Konferenz zu machen, die AMZ-Con, wie wir sie damals genannt haben. Und die erste hat dann tatsächlich in Köln stattgefunden. Und dann saßen da irgendwie 200 Teilnehmer. Unter anderem war auch Markus Wasmeier dabei, der deutsche Erfolgsskifahrer.
Ja.
Genau. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Es wurde mir erst hinterher erzählt, du, trotz weiß ich, wer da war. Ich so, nee, Markus Wasmeier, warum sagt mir das denn keiner? Und ja, witzig. Und dann, genau, und dann habe ich noch die Jungs von Private Label Journey kennengelernt und mit denen haben wir das Ganze dann nochmal gemacht in Hamburg, ja, im St. Pauli-Stadion. Dann sozusagen.
Erinnere ich mich noch dran, ja.
Ah ja, sehr gut. Und dann das ganze letzte Mal haben wir das dann 2017 gemacht im alten Bundestag in Bonn. Und das war auch ein sehr schönes Event. 2 Tage im großen Tagungssaal. Jeder hat ein Selfie gemacht vor dem Bundesadler. Und dann habe ich aber auch gesagt, jetzt reicht's. Aber für mich war es halt ein super Einstieg in die Szene, weil ich kannte ja wirklich niemanden. Ich hatte ja vorher gar keine Berührungspunkte mit dem Thema. Und wenn man halt Veranstalter ist, dann kommt man ja mit allen in Kontakt, mit allen Speakern, mit allen Ausstellern. Und das hat mir damals total geholfen, so einen Eintritt in diese doch sehr auch offene Szene zu finden, die auch sehr nett ist, muss man ja auch dazu sagen.
Absolut. Um es einmal einzuordnen, ich glaube, du hast eben 2005 und 2006 gesagt.
Oh, Entschuldigung.
Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, war es 2015 und 2016. Als das so losging.
Ja, völlig richtig. Ja, völlig richtig. Das sind 10 Jahre. Genau.
Ja. Jetzt war so die Bestseller Analytics war so das erste Feature, das du gebaut hast. Heute ist Analytics ja viel, viel mehr. Erzähl mal, wie war so die Produktroadmap und wie viel davon kam von dir? Wie viel hat dir dann auch irgendwie Feedback aus der Community geholfen, das Produkt immer so entlang der Bedürfnisse der Zielgruppe weiterzuentwickeln?
Boah, ja, gute Frage. Also wir haben irgendwie versucht, irgendwie alles irgendwie so abzudecken. Ne? Content-Überwachung, Inventory, also Lagerbestandsüberwachung, Advertising kam irgendwann dazu. Aber irgendwann kam auch so eine Frau zu mir und sagte, hey, trotz, weißt du, was euer super bestes Feature ist? Das sind diese Alerts. Ja, ich kriege dann jeden Morgen eine E-Mail und weiß ganz genau, was gerade irgendwie irgendwo schief läuft. Und das ist super. Und da habe ich gedacht, Mensch, ja. Und dann haben wir das Thema noch ein bisschen weiter ausgeweitet, haben auch irgendwann dann die Vendoren mit aufgenommen, denn die waren bis dahin eigentlich immer so ein bisschen unterversorgt. Es gab damals ja nur die MWS-API. Und irgendwann hat sich ja auch Amazon, was die API angeht, auch den Vendoren mehr geöffnet. Und das ist für uns natürlich auch eine ganz spannende Zielgruppe. Und tatsächlich, wir versuchen so einen 360-Grad-Blick auf das gesamte Amazon-Engagement zu machen. Lesen auch Advertising-Daten aus, aber sind jetzt kein Bidding-Tool oder ähnliches, da gibt es bessere. Aber versuchen eigentlich so einen Gesamtblick zu geben. Und ich sag mal so, damals habe ich natürlich noch sehr viel Input gegeben, habe mich auch, wenn man ehrlich ist, immer auch ein bisschen an Marketplace-Analytics orientiert. Was machen die? Was können wir besser machen? Und heute kamen aber viele gute Ideen natürlich auch von den Kunden, mit denen wir täglich im Gespräch sind. Und das sind dann auch viele manchmal nur Details, die dann den Alltag eines Vendor-Managers oder Sellers dann einfach einfacher machen. Genau, aber ich sag mal so, wenn man heute mal beschreiben müsste, was ist so unser Schwerpunkt? Wir haben uns lange als Monitoring-Tool bezeichnet, mit Schwerpunkt Content eigentlich auch. Und jetzt versuchen wir, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, so ein bisschen mehr auch in den Bereich Automatisierung zu gehen, wo natürlich KI auch eine große Rolle spielt.
Ja, bevor wir darauf kommen, würde ich gerne mal so ein bisschen deinen Blick auf die Amazon und vor allem auch so auf die FBA-Szene sehen, die du jetzt ja wirklich lange, lange mit begleitet hast. Ich würde sagen, es gab genauso die Phase, die du so beschrieben hast, als du da auch so reingestolpert bist, als so eine totale Goldgräberstimmung war und viele Bereiche ja auch noch total unbesetzt waren. Heute haben wir da eine viel professionellere Branche, eine viel professionellere Szene. Wie guckst du heute so da drauf? Gibt's da aus deiner Sicht heute immer noch Opportunitäten für Leute, die heute so an dem Punkt sind, wo du vor 10 Jahren warst, da reinzugehen und zu sagen, FBA, da baue ich mir wirklich was Großes mit auf? Oder ist da eigentlich alles schon verteilt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat sich auf jeden Fall deutlich professionalisiert. Früher konnte man einfach hingehen, hat irgendwas in China bestellt, irgendwelche Fitnessbänder, die auf Amazon eingestellt, sich ein paar Bewertungen besorgt und dann ging es eigentlich rund. Und heute ist es ja so, dass der Markt, also es ist ja eine der wirklich am der kompetitivsten Märkte, die man sich vorstellen kann. Ne? Auch stark dominiert von chinesischen Händlern, die da unterwegs sind, die natürlich zu sehr aggressiven Kosten anbieten können. Deswegen ganz so einfach ist es nicht mehr. Trotzdem sehe ich immer noch auch, wir sind ja viel Kontakt auch mit Kunden, sehe ich immer noch Händler, die das Ganze sehr professionell angehen, sehr gute Prozesse haben und die damit auch sehr erfolgreich sind und sagen, also ich schaffe das immer noch, ein neues Produkt aus dem Stand da in die Top 10 zu bekommen. Aber die sind wirklich auch sehr gut organisiert, wie gesagt, ein gutes IT-Verständnis auch, sind schlank aufgestellt und können auch große Volumen mit wenig Aufwand handeln. Und ich glaube, das muss man heute mitbringen. Also ich glaube einfach jetzt zu sagen, ich mache jetzt nochmal so ein One-Hit-Wonder, ich glaube, das wird schwer. Ja, gerade in diesen sehr umkämpften Kategorien.
Ja, ich glaube, die One-Hit-Wonder, nehme ich so wahr, funktionieren im Moment wahrscheinlich noch ganz gut so auf TikTok-Shop, weil das noch so ein bisschen weniger kompetitiv ist und es da immer noch so First-Mover-Advantages gibt. Da ist einfach noch nicht so viel Kampf um die Reichweite.
Und das Social-Media-Game hat sich auch komplett geändert. Also ich glaube auch, selbst wenn man heute so einen Offline-Laden aufmacht, ich glaube, wenn man das Social-Media-Game wirklich gut beherrscht und eine Reichweite hat, dann kann man auch die dann übertragen in das Geschäft. Und vielleicht ist es sogar ähnlich bei Amazon, ja.
Ja, jetzt würde man ja immer so in der reinen Lehre sagen, wer ein laufendes Software-Business hat, das ist eigentlich der Jackpot. Abo-Erlöse, hast den Kunden einmal gewonnen, wenn du es dann gut machst, der bleibt die nächsten 10 Jahre, hast hohe Deckungsbeiträge, hohe Umsatz-Predictability und eigentlich genau das, was jeder sucht und haben möchte. Du hast dann immer gesagt, ja, ist ja schön, aber ich gehe jetzt nochmal den steinigen Weg des Agenturgeschäfts, wo man für jeden einzelnen Euro hart arbeiten muss. Ich kenne es ja nun aus der eigenen Arbeit bei Frontrow. Du hast dann eine Agentur gegründet, Revoic, heute immer noch sehr, sehr erfolgreich im Markt, mit Sitz in Köln. Erzähl mal, wie es dazu kam, was dich dann nochmal gejuckt hat, zu sagen, Software-Business ist ja schön und gut, aber wir gehen jetzt auch in die Beratung.
Genau, also Hintergrund war, dass regelmäßig die Frage kam, Herr Fries, wir nutzen ja Ihr Tool, aber in einer anderen Fall bieten Sie ja nicht auch Beratung an. Und da habe ich immer gesagt, nee, machen wir nicht. So, und dann habe ich irgendwann aber auch im Coworking-Space, in dem ich damals saß, hier in Köln, den Stefan Bruns kennengelernt, der war damals auch noch bei einer anderen Amazon-Agentur. Und wir haben uns eigentlich gut verstanden von Beginn an. Und er hat mir auch viel geholfen, dann später auch das ganze Amazon-Geschäft zu verstehen, haben auch später noch ein Buch zusammengeschrieben. Also da war direkt irgendwie ein Draht da. Und dann habe ich ihm gesagt, du Steff, ich kriege hier regelmäßig so Anfragen zu Beratungen. Sollen wir da nicht was zusammen draus machen? Und daraus ist dann letztendlich Revolk entstanden. Einfach als Idee, weitere, ja, da was aufzubauen. So, das hat ja auch soweit gut geklappt. Ich habe dann nur gemerkt irgendwie, das sind halt zwei komplett, wie du sagst, zwei ganz unterschiedliche Businesses. Und Analytics mache ich ja bis heute allein, mehr oder weniger, natürlich mit einem Team. Aber ich bin jetzt kein Co-Geschäftsführer. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist anstrengend, zwei Firmen zu führen, die so unterschiedlich sind. Man hat immer das Gefühl, man wird keinem so richtig gerecht. Weder den Toolen noch der Agentur muss ich immer so ein bisschen zerreißen, wo investiere ich jetzt meine Zeit. Und habe ich irgendwann zu Stefan auch wieder gesagt, also viele Jahre später dann, ich glaube, ich muss mich wieder fokussieren. Und es fühlt sich das für mich an, als würde ich versuchen, zwei Hasen zu fangen. Aber am Ende kriege ich keinen. Und dann, weil mein Herz auch so immer so ein bisschen mehr Richtung IT-Tool schlägt, habe ich gesagt, ich entscheide mich fürs Tool und mache das weiter und bin dann wieder ausgestiegen. 2024 so um den Dreh rum.
Wie ist denn dein Blick auf die Agenturlandschaft? Ich weiß, dass ich die Frage stelle, die mir vielleicht jetzt gleich mich in die Depression stürzt als Agenturgeschäftsführer. Aber erzähl mal, wie du so auf das Agenturgeschäft guckst, weil mir ist schon klar, dass es natürlich immer wieder Stimmen gibt, die sagen, KI, in 3 Jahren kannst du Agentur dicht machen, braucht kein Mensch mehr. Ich habe da offensichtlich eine andere Meinung zu, bin aber sehr interessiert, wie du da drauf guckst.
Ja. Und ich glaube, die ist auch richtig. Also mein Blick ist, ich glaube, damals war es ja noch ausreichend, dass man da sich 5 Leute hingesetzt hat und die haben dann Content gebaut. Ja, sei es normal, Standard-Listing, A-Plus-Content, schöne Bilder und haben die dann hochgeladen. Ich glaube, das war damals ja noch völlig ausreichend und war damals ja auch richtig. So, ich glaube, diese Aufgabe wird jetzt zusehends von KI übernommen. Das heißt, man muss sich, glaube ich, auch als Agentur dann weiterentwickeln. Aber das geht auch. Und wir arbeiten ja auch im Tool mit vielen Agenturen zusammen. Da sehe ich auch sehr smarte Leute, die aber auch dann wirklich smart sind und auf einer anderen Ebene beraten, als jetzt nur, du brauchst jetzt hier noch einen besseren A-Plus-Content. Sondern die dann halt auch dort sehr IT-affin sind, sehr gut mit Daten umgehen können, tolle Reportings bauen können und den Kunden auf einer strategischen Ebene beraten können. Und ich glaube, die Opportunität gibt es immer noch und die wird es auch noch weitergeben. Aber die Aufgaben oder die Anforderungen auch an die Agenturmitarbeiter, ich glaube, die entwickeln sich auch weiter. Also man braucht, glaube ich, jetzt wahrscheinlich noch mal eine andere Qualität oder eine andere Art von Leuten, als es damals vielleicht noch gereicht hat. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe für Agenturen, dass die sich so ein bisschen transformieren müssen, weg von, wir bauen jetzt hier ganz viel A-Plus-Content oder wir erstellen hier irgendwelche Anzeigen. Ich glaube, das alles, was mit strukturierten Daten zu tun hat, das können Tools halt sehr gut. Und da versuchen wir natürlich auch als Tool dann irgendwie zu unterstützen auch. Trotzdem, glaube ich, wird es immer einen Bedarf geben für gute Agenturen. Aber ich glaube, da wird sich es auch ein bisschen konsolidieren. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass ihr da auch als Frontrunner auch sehr gut aufgestellt seid. Denn ihr habt ja mit Katapulte auch ein sehr, sehr starkes Tool und wart für mich auch immer so die Daten-Nerds. Ne? Wenn ich dann euer Tool da oder mit Tim mal gesprochen habe, war ich mal ganz neidisch, wie detailliert da ihr in die Daten da eintaucht. Also insofern breche ich mir da bei euch auch wenig Sorgen.
Ja, also danke, das beruhigt mich. Kann ich heute Nacht gut schlafen. Meine These ist ja, dass eine Aufgabe von Agenturen auch darin liegen wird, für Kunden eigentlich die immer stärker wachsende Komplexität zu organisieren, weil es immer mehr Marketingkanäle gibt, immer mehr Retail-Media-Kanäle, es gibt immer mehr Sales-Kanäle, Social Media und Commerce wächst immer stärker zusammen und das ist eigentlich ja aus Sicht von dem E-Commerce-Verantwortlichen ein totaler Albtraum, weil jeden Tag wird dein Job eigentlich komplexer, komplizierter und schwieriger. Und ich glaube, es braucht da schon jemanden, der dann so die Fäden auch zusammenhält und da Orientierung liefert. Wenn man dieser These mal folgt, dass E-Commerce immer komplexer wird und neben Amazon immer mehr Kanäle entstehen, die auch relevant sind, was heißt das für euch, für Analytics?
Also wir sind immer noch ein Amazon-Only-Tool. Wir gucken jetzt noch auch in den USA nicht auf Walmart. Wir gucken jetzt hier in Deutschland noch nicht auf Kaufland, weil wir halt auch selber merken, dieses Amazon-Geschäft allein ist schon so komplex. Und meine Sorge wäre jetzt auch, wenn wir noch versuchen, noch weitere Marktplätze anzubinden, dass dann die Komplexität sich ja vervielfacht. Und wir sind ja auch ein relativ kleines Team. Also wir müssen auch eigentlich jeden Tag, sagen wir, zu 5 Feature-Ideen nein, ja, weil wir es gerade nicht schaffen, alles irgendwie abzudecken. Deswegen, also ich glaube, unser Fokus wird erstmal immer bei Amazon bleiben, was natürlich nicht heißt, dass der Händler oder die Marke sich nicht auf mehreren Kanälen tummeln muss. Aber auch da hören wir eigentlich, auch heute immer noch, ja, wir sind auf Kaufland, ja, wir machen was auf Otto und sind mal Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die meisten sagen halt, ja, aber so richtig relevant ist es halt dann doch noch nicht. Und sozusagen, und das ist für uns das Signal, ja, ich glaube, wir haben mit Amazon jetzt erstmal nochmal genug zu tun. Aber Auch für Amazon wird es ja total spannend jetzt. Die müssen sich ja vielleicht auch nochmal neu erfinden oder bekommen jetzt zum ersten Mal seit langem wieder so richtig Konkurrenz. Leute fangen plötzlich an, bei ChatGPT zu suchen. Der Amazon-Suchschlitz ist vielleicht nicht immer mehr die erste Wahl und das merkt man ja auch. Also ich glaube, Amazon ist jetzt richtig gefordert und seit langem mal wieder rausgefordert. Und das beobachten wir natürlich jetzt auch mit Interesse, was sich da gerade tut.
Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie sich auch mit einem Amazon-Fokus Analytics weiterentwickelt. Auch an euch geht das Thema KI ja nicht vorbei. Inwiefern nutzt ihr das? Und zwar auf der einen Seite, sag ich mal, auf der Produktentwicklungsseite, aber auf der anderen Seite dann auch in Form von Features für eure User.
Genau, also vielleicht für uns erstmal so als Tool-Entwickler, das ist natürlich diese Coding-Agenten natürlich ein Wahnsinn. Jetzt kann ich auch wieder los programmieren plötzlich. Ja? Ich sage manchmal zu meinem Entwickler, ja, jede Idee ist nur noch ein Prompt entfernt. Und so ist es tatsächlich auch. Also wenn wir eine kleine Feature-Idee bekommen, dann setze ich mich manchmal abends hin, schreibe die einmal runter, schmeiß den Coding-Agenten an, geh kurz was essen, komm wieder, guck mir das an und dann sage ich, ja, passt. Ja, und dann gebe ich es nochmal meinem Entwickler, weil dann guckt der nochmal drüber und sagt, ja, der manchmal verrennen die sich auch so ein bisschen. Aber es hat nochmal natürlich, es hat bei uns das Arbeiten enorm beschleunigt. Was natürlich auch nicht immer gesund ist, weil, also es ist ja wie so ein Zauberstab, den man plötzlich in der Hand hat. Man kann sich ja echt vieles wünschen und ein paar Minuten später ist es da. Und deswegen sitze ich manchmal auch bis spät abends noch und denke, ja, da kommt das Feature noch oder das bauen wir noch ein schnell oder das wollte ich immer nochmal ändern. Und also es kommt auch so ein Tempo rein, wo ich denke, das kann ja auch nicht gesund sein. Es führt auch manchmal zu Existenzkrisen, weil manchmal steht mein Entwickler neben mir und sagt dann, du, trotzdem, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier in Zukunft noch machen soll. Also mein Skillset, was ich ja jahrelang aufgebaut habe, ist plötzlich gefühlt nichts mehr wert. Da habe ich gesagt, Quatsch, du kannst damit ja noch viel, viel mehr anfangen als ich. Aber das zeigt so ein bisschen auf der Produktentwicklungsseite, was uns umtreibt. Natürlich nutzen wir es aber auch, unsere Webseite zum Beispiel, die komplett in Dateiform vor. Wahnsinn, was man damit plötzlich machen kann. Natürlich Content erstellen, Content überarbeiten, pflegen. Ich habe letztens ein komplettes Redesign gemacht. Das wären alles Aufgaben gewesen, die hätten viel, viel länger gedauert ohne Coding-Agenten. Also das hilft uns sehr auf der Entwicklungsseite. Im Tool ist es natürlich so, als, sage ich mal, ChatGPT aufkam und dann plötzlich da gab es eine API, dann haben wir natürlich sofort die API angebunden und irgendwie geguckt, wie können wir das im Rahmen der klassischen Content-Optimierung einsetzen. Ne? Also Listings optimieren, Titel, Bullet Points. Das war relativ schnell da. Und so haben wir dann auch immer mehr Features eingebaut, oder auch Listings, also jetzt mal abseits von Titel und Bullets, wenn es da um Listing-Validierungsfehler geht, da sind die Tools ja super, weil die können ja mit strukturierten Daten, und das ist bei Amazon ja zum Glück so, die Listings, die Produkttypen, die liegen ja alle strukturiert vor, damit können die super umgehen. Also haben wir da schnell was eingebaut. Das waren immer so punktuelle Sachen, die wir da eingebaut haben. Und für mich war jetzt aber nochmal so ein Aha-Erlebnis, als jetzt hier OpenClaw um die Ecke kam. Von diesem österreichischen Entwickler habe ich mir das mal installiert, mal angeguckt und dachte ich mir, ja Mensch, das ist schon nochmal was Neues gefühlt. Ne? Da hat das Ding plötzlich eine Erinnerung, es hat Skills, es kann Dinge tun, es läuft 24/7 und da habe ich halt gemerkt, in die Richtung wollen wir auch gehen. Und deswegen bauen wir jetzt nochmal sozusagen, das ist glaube ich der nächste Step bei Analytics, mehr so Richtung Automatisierung, mehr das Tool hilft dir. Also was wir konkret machen ist, wir bauen jetzt viele, viele Skills ein, um eigentlich alles, was man über die Benutzeroberfläche machen kann, dass das auch ein Agent machen kann. Der kann sich dann Finanzdaten angucken, der kann sich Advertising-Daten angucken, der kann sich Lagebestandsdaten angucken, Buybox-Situation. Und wir versuchen, dieses Skill so generisch zu bauen, wie es irgendwie geht, damit der Agent, sag ich mal, auch Aufgaben lösen kann, die wir noch gar nicht vor Augen haben. Ja? Aber Hauptsache, er hat die Möglichkeiten, sich die Daten zu besorgen und der Rest steckt halt im Sprachmodell. Und ich glaube, das ist nochmal, also was ich jetzt so, wir sind da noch am Anfang, aber was ich jetzt schon so sehe, wenn ich damit rumspiele, denke ich, Wahnsinn. Also, aber ist nochmal eine ganz andere Form von Benutzeroberfläche, Interaktion mit dem Tool, stellt ganz neue Herausforderungen, was ist, wenn das Ding plötzlich amok läuft. Also ja, aber total spannend gerade für uns.
Ja, um es mal möglichst actionable zu machen für Verkaufspartner, die gerade zuhören, wo findest du, können Seller heute schon KI ganz operativ nutzen? Wo sind so die größten Hebel für das eigene Marktplatzgeschäft?
Auch da treffe ich manchmal Leute oder Seller, die sagen, ich habe ja selber einen Entwickler, wir programmieren uns jetzt selber an die Schnittstelle ran. Und wenn man das kann, dann ist das natürlich nochmal spannender, weil dann kann man sich die Prozesse ja genau so bauen, wie man sie selber braucht. Also ich glaube, als Seller kann ich da auch nur empfehlen, entsprechende Skills irgendwie aufzubauen. Ich weiß, das ist nicht leicht, wenn man, sage ich mal, noch nie vorher mit Programmierung oder irgendwie was zu tun hat, aber da helfen einem ja diese ganzen Agenten dann auch solche Sachen zu bauen, auch wenn man keine Ahnung hat. Aber ich glaube, alles, wenn es, also mal ganz allgemein, ich habe es eben schon gesagt, was so strukturierte Daten angeht, wenn die irgendwie strukturiert vorliegen, dann kann so ein Agent eigentlich überall helfen. Sei es bei der Analyse von Finanzdaten, bei der Analyse von Advertising-Daten, beim Aufsetzen von Advertising, glaube ich, kann so ein Agent super helfen, weil am Ende sind das ja auch nur strukturierte Daten. Listing-Optimierung ist natürlich klar. Und gerade wenn es auch darum geht, große Portfolios zu verwalten. Und das ist ja häufig so. Also ich glaube, als kleiner Seller mit so 10 Produkten, das ist ja eigentlich heute die Ausnahme, die haben ja alle plötzlich irgendwie 500.000 bis zu 100.000 SKUs auf 10 Märkten. Und wie will man das bändigen, wenn man da nicht irgendwie IT einsetzt? Und dazu kommt ja noch, das sind ja auch oft kleine Teams. Wir reden ja niemals mit, auch bei großen Brands ist es häufig so, weil dann ist da so ein Vendor-Manager und der betreut den gesamten Amazon-Account und muss sich mit dem ganzen Kram da rumschlagen, der da täglich auf ihn eindrischt. Und wenn man sich da, glaube ich, nicht helfen kann mit kleinen Mikro-Tools, dann wird es schwer. Also, und ich glaube, da gibt es halt wirklich viele Anwendungsfälle, alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat. Ja.
Wie guckst du so auf die KI-Lösungen, die Amazon heute schon anbietet?
Ist für uns natürlich, ich würde fast sagen, Wettbewerber Nummer eins. Und Amazon möchte ja auch, sage ich mal, den Kunden nicht zwingend an Tool-Anbieter verlieren, in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir jetzt auch nochmal gesehen, dass die in den letzten Jahren wirklich nochmal viel Gas gegeben haben, auch so im Seller Central, Vendor Central. Da kommen ja auch gefühlt täglich neue KI-Funktionen rein. Und manche sind, glaube ich, auch gut. Bei manchen kriegen wir so das Feedback, könnte natürlich noch ein bisschen besser entwickeln. Aber klar, das setzt uns natürlich auch unter Druck, immer ein Stück weit vorauszudenken. Was wir halt sehen, ist, dass die häufig sehr isolierte Funktionen anbieten, die dann eine Sache können, aber dann nicht connected sind mit Bereich B, zum Beispiel so Advertising und Retail ist ja immer noch sehr stark getrennt zum Beispiel. Und das versuchen wir natürlich auch irgendwie zu verbinden dann geschickt. Mhm. Aber ja, da tut sich einiges.
Ich habe im Vorfeld auf dem Podcast, habe ich mal im Team bei uns rum gefragt, was Fragen sind, die ich dir stellen soll, die irgendwie Kolleginnen oder Kollegen interessieren. Und hier gibt es ja auch viele Analytics-Nutzer. Die eine Frage ist, was ist das eine Feature von Analytics, von dem du dir wünschen würdest, dass mehr User es nutzen oder entdecken würden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also generell ist es so, nur wenn man ein Feature baut, heißt es noch lange nicht, dass die Leute es sehen und dann auch benutzen. Wir machen ja auch so ein bisschen Product Analytics und dann denke ich auch, hey, das ist doch ein super Ding. Manchmal liege ich aber auch falsch und denke mir, das ist doch eine super Idee und keiner findet es irgendwie. Aber wir merken auch, Kunden lesen in der Regel keine Dokumentation, gucken sich auch, also wir müssen man muss das Produkt so einfach bauen, dass es selbsterklärend ist. Aber wir haben zum Beispiel, glaube ich, jetzt so ein AI-Briefing gebaut, das guckt dann einmal über deinen kompletten Account drüber. Haben wir auch relativ prominent platziert. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute anklicken, weil da manchmal echt ganz gute Ideen drin stehen. Und das bauen wir jetzt aber auch gerade oben, zum Beispiel in so sogenannte Skills. Aber ja, aber es ist immer wieder so, dass wir mit Kunden sprechen und dann merken, ja, die nutzen wirklich nur einen Bruchteil. Sind dann aber auch happy. Es ist ja auch okay. Es muss ja nicht jeder alles nutzen. Aber wir merken halt auch da, du hast es immer gesprochen, ne, das ganze Seller-Business, Vendor-Business ist mega komplex und nicht jeder nutzt da jeden Bereich.
Ja. Das ist auch eine Frage von meiner Kollegin Sophie, wie du dein Blick ist auf die Frage Vendor versus Seller. Mhm. Wie guckst du so da drauf? Glaubst du da weiter an die langfristige Koexistenz? Wird der eine Bereich deutlich stärker nochmal wachsen? Wo glaubst du, liegen so die großen Chancen in den nächsten Jahren?
Boah, schwierig. Also was wir, glaube ich, so gesehen haben, ist, dass viele Vendoren sich in den letzten Jahren dann auch nochmal einen Seller-Account zugelegt haben, um vielleicht dann auch wirklich das Vollsortiment anbieten zu können. Denn da haben wir ja auch wiederum bei Amazon gesehen, dass Amazon sehr stark Richtung Profitabilität geht und dann auch nicht mehr jedes Produkt verkauft, wenn es damit jetzt auch nicht nachhaltig erfolgreich ist. Und Vendoren oder Marken möchten natürlich trotzdem das gesamte Sortiment auf Amazon verfügbar haben. Also haben viele sich dann einen Seller-Account noch aufgemacht und bieten dann ja auch dann die restlichen Produkte in Anführungsstrichen dort an oder haben da auch nochmal einen Backup-Kanal, falls es dann vielleicht auch mal in den Verhandlungen schwierig wird. Ja. Das sehen wir schon. Ich glaube, Seller sind happy da, wo sie sind. Ich glaube, Seller drängt es nach wie vor nicht, jetzt irgendwie Vendor zu werden. Aber klar, ich meine, die müssen auch weiter kämpfen. Gebühren, Advertising, es wird alles irgendwie ein bisschen teurer, Einkaufspreise steigen. Aber ich sehe jetzt keinen großen Trend, dass jetzt irgendwie die eine Gruppe zur anderen wechselt oder umgekehrt.
Mein Kollege Benjamin, der bei uns ja Catapult verantwortet, ich vermute, ihr kennt euch auch, der hat gefragt, was sind aus deiner Sicht die drei Dinge, die heute für Seller noch ein relevantes Problem darstellen, aber durch AI-Funktionen von Amazon in 12 Monaten kein Problem mehr sind?
Boah, gute Frage. Also im Bereich Advertising würde ich vermuten, dass das vielleicht in so eine Regel, so eine ähnliche Richtung geht, wie Google sich entwickelt hat. Früher konnte man alles einstellen, jeden Suchbegriff, Gebot etc. Dann hat Google irgendwann, glaube ich, diese Performance-Max-Kampagnen eingeführt, wo man letztlich nur noch sagt, hier ist mein Produkt, meine Webseite, mach einfach mal, das ist mein Budget. Und ich vermute mal, dass du hast es eben angesprochen, diese Komplexität im Advertising mit Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display, Sponsored TV, DSP, immer mehr Targeting-Möglichkeiten. Bald kommen auch noch Rufus dazu. Dass Amazon vielleicht auch da irgendwann eine Lösung anbieten wird und sagt, gib uns einfach das Geld, wir steuern das schon für dich passend aus, sag mir, was dein Ziel ist und dann machen wir das für dich. Also ich glaube, da könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass in dem Bereich eine ganze Menge noch passieren wird, was dann vielleicht die ein oder andere Advertising-Lösung vielleicht dann überflüssig macht.
Ja. Jetzt seid ihr ja mit einem sehr relevanten Produkt, aber mit verhältnismäßig kleinem Team, ich glaube so ungefähr 10 Leute seid ihr unterwegs und es gibt noch total viel zu bewegen. Ja, die ganze Landschaft wächst weiter. Ihr habt bisher gesagt, ihr macht nur Amazon, aber es würde natürlich total naheliegen, auch zu sagen, eigentlich suchen Marken oder Seller auch Tools und Partner, die sie nochmal holistischer ihr Geschäft abdecken. War das für euch schon mal eine Option zu sagen, wir werden mit Analytics Teil einer größeren Suite? Gibt ja nun genug Beispiele, wo auch Softwareunternehmen zusammengekauft werden, um daraus was Größeres zu bauen. Einige eurer Wettbewerber sind ja diesen Schritt auch schon gegangen. Wenn du mal so 5 Jahre vorausguckst?
Ja, gute Frage. Ausschließen würde ich natürlich nichts, aber und es kommen natürlich auch immer mal Anfragen rein, die ich dann aber alle irgendwie abgelehnt habe, da länger drüber nachzudenken. Was aber auch eine sehr persönliche Entscheidung ist, weil ich habe jetzt hier was gefunden, ich fühle mich total wohl, wir verdienen genug Geld, wir sind profitabel und ich habe auch ein paar Ideen, die ich auch da umsetzen möchte. Also gerade dieses ganze Thema AI ist für mich jetzt echt nochmal ein Schritt nach vorne. Was dann danach kommt, muss man abwarten, aber eigentlich bin ich ganz happy und ich wüsste auch ehrlicherweise gar nicht, was ich danach sonst machen sollte. Also ich hätte jetzt nicht noch 10 andere Ideen, wo ich sage, ja komm, dann setze ich die halt um. Ja? Was nicht heißt, dass da was noch was kommt, aber aktuell nicht. Und bei diesen Zusammenschlüssen frage ich mich auch immer, ja, wie läuft denn das technisch? Da kommen doch irgendwie 5 komplett unterschiedliche Tools zusammen irgendwie. Das muss man ja eigentlich komplett neu bauen, wenn man das ernsthaft wirklich gut integrieren möchte. Da kauft man sich ja fast eigentlich nur das Fachwissen und die Kunden erstmal nur ein. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber nee, geplant ist da jetzt erstmal nichts. Wir sind total happy, so wie wir sind. Bin auch froh, dass wir da klein sind und jetzt nicht ein Riesenteam. Das macht uns schnell und effizient. Auf der einen Seite, klar, können wir nicht alles machen. Aber nee, geplant ist da jetzt erstmal nichts.
Okay. Jetzt siehst du ja wahnsinnig viele Seller, mittlerweile auch Vendoren. Aber gucken wir mal speziell auf Seller. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der so ganz am Anfang seiner Verkaufspartnerreise steht, was sind so die 3 Dinge, so die 3 Pitfalls, die man aus deiner Erfahrung früh vermeiden sollte, wenn man diesen Podcast hört und deinen Empfehlungen folgt? Was sind so typische Fehler, die Verkaufspartner häufig am Anfang machen, wo du Tipps zugeben kannst?
Gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da der richtige Super-Experte bin, weil wir viele kleine Seller ja gar nicht sehen. Wir arbeiten ja häufig eher so mit den größeren zusammen. Aber wenn ich heute anfangen würde, glaube ich, dann würde ich mir irgendein Produkt suchen im höheren Qualitätsbereich, wo man es auch schafft, auch nochmal einen höheren Preispunkt durchzusetzen. Denn ich glaube, jetzt über den Preis zu konkurrieren mit irgendwelchen chinesischen Händlern, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und dann spielt natürlich Markenaufbau oder Branding auch eine Rolle. Wie schaffe ich es dann auch, so eine Marke zu inszenieren, was auch auf Amazon nicht ganz leicht ist, weil die Detailseiten sind standardisiert. Also schaffe ich es auch irgendwie außerhalb. Wir haben es eben schon kurz über Social Media gesprochen. Schaffe ich es darüber, glaube ich, irgendwie nochmal eine Followerschaft aufzubauen, die ich dann aber auf Amazon rüberbringen kann. Ich glaube, das sind so neue Skills, die man vielleicht damals nicht braucht, aber die heute entscheidender sind. Und dann muss man aber, glaube ich, gucken, dass man auch schnell eine Chance hat, dann auch größer zu werden und sein Portfolio sinnvoll ausweiten kann. Weil ich glaube, so mit 10, 20 Produkten wird es halt schwer auf Dauer. Und dann spielt das Thema Effizienz wieder eine große Rolle. Ja.
Wenn du heute nochmal von null anfangen würdest, was würdest du anders machen, als du es tatsächlich gemacht hast?
Ich glaube, früher die Kunden einbinden. Also viele Ideen und heute noch entstehen ja noch, weil ich eine Idee hatte und sagte, das ist doch super, das brauchen die Leute doch. Oder irgendein Kunde hat es rangetragen oder ich mich sofort begeistern lassen, habe dann aber hinterher gemerkt, Mist, das hat ja dann doch nicht so funktioniert und es haben sich zu wenige Leute angeguckt und dann hat man es letztens wieder rausgeschmissen. Also ich glaube, das A und O, das klingt jetzt banal, aber einfach mit vielen, vielen Kunden sprechen und auch ganz häufig und auch häufiger mal Nein sagen. Ich glaube, um da auch den Fokus nicht zu verlieren. Ich lasse mich schnell begeistern von guten Ideen und sage, ja klar, baue ich ein, super, ist morgen drin, was auch immer. Und dann, ja, dann ist es wie so eine Schrotflinte, man versucht irgendwie alles, aber verliert dann vielleicht den Fokus bei den wichtigen Themen. Und da bin ich heute häufiger so, dass ich sage, ist eine super Idee, aber ist wahrscheinlich Special Interest, deswegen bauen wir es nicht ein.
Absolut. Ich glaube, eines der schwierigsten Dinge als Unternehmer ist, Nein zu sagen.
Das stimmt, ja.
Ich finde, es gibt immer noch einen guten Spruch, you can do anything, but not everything. Ich finde, da steckt total viel drin.
Das stimmt.
Ja. Trotz, danke, dass du uns da mal einen Überblick gegeben hast über ja eines der relevantesten Tools in unserer Branche. Du prägst die ganze Branche jetzt ja schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich glaube, es war überfällig, dass du mal hier zu Gast bist in diesem Podcast. Hat total viel Spaß gemacht und danke, dass du dabei warst.
Dito, Jan, vielen Dank.
Noch mehr Infos zu Trutz, natürlich auch Link zu Amalytics gibt es in den Shownotes und wie immer unter amazon.de/podcast. Versprochen, in 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Wer die nicht verpassen will, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne, schöne Grüße aus deiner alten Heimat im Norden ins Rheinland nach Köln. Ciao, ciao.
Grüße zurück.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.